Ja, als wir heute aus dem Fenster geschaut haben, heute Morgen, ihr alle wahrscheinlich auch, wir haben es heute auch gemacht, aus dem Fenster geschaut. Heute Morgen, was habt ihr gesehen? Nix, Nebel, ne? Nebel. Das Lustige ist, dass wir dann morgens in unserem Andachtsbuch, in unserer Licht für den Tag irgendwie dann gab es diesen Vers, Gott nimmt unsere Schuld und nimmt sie weg wie den Nebel. So langsam hat sich der Nebel aufgelöst, so wie er kommt und manchmal dann so undurchdringlich ist. Und ist es nicht so, dass wir manchmal in unserer Schuld und Sünde so gefangen sind, so orientierungslos, wie im Nebel, mittendrin, im Nebel und wissen nicht mehr, wo es lang geht. Nicht mehr vor, nicht mehr zurück, nicht mehr rechts, nicht mehr links. Und dann bricht aber die Sonne durch, die Kraft der Sonne, die Kraft des Lichtes bricht durch und vertreibt den Nebel. Und plötzlich ist alles klar, alles ist klar sichtbar. Das ist Ostern. Das ist die Auferstehung unseres Herrn. Den Jüngern ist es sicherlich auch so gegangen. Wir lesen das in den Evangelien. Sie waren tief betrübt. Ihr geliebter Herr und Meister wurde als Schwerverbrecher hingerichtet. Noch einige Tage zuvor waren sie mittendrin in dieser großen Menge, die gejubelt haben. Hosianna, dem Sohn Davids! Und sie hatten dieses wunderbare, herrliche Gefühl. Jetzt geht's los, das Reich Gottes kommt. Und dann das. Wenige Tage später. Dieser wunderbare König, dieser herrliche Jesus, gemartert, verspottet, erniedrigt, hingerichtet, aufgerichtet an ein Kreuz, nicht zur Verherrlichung, sondern zur Schande. Sie waren tief betrübt, deprimiert. Und dann die eigene Schuld, wisst ihr? Sie hatten alle gesagt, Herr, wir werden nicht von dir weichen. Wir werden an deiner Seite stehen. Wir bleiben bei dir, egal was kommen mag. Er hat gesagt, ihr werdet mich alle verlassen. Und Petrus sagt, aber wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Ich schaff das. Jesus sagt, du, mein lieber Simon, er hat ihn gerne und oft Simon genannt, obwohl er ihm den Namen Petrus gegeben hat. Warum? Weil in der Zeit, als Jesus mit ihm durch die Lande gezogen ist, doch noch so viel von dem alten Simon in ihm war. Und er sagt Simon, ja, ich weiß, du meinst es gut. Aber weißt du was, du wirst mich dreimal verleugnen, bevor der Hahn kräht, heute Nacht. Und dann ist es geschehen, so wie Jesus es gesagt hat. Aber wisst ihr, Jesus hat Simon noch etwas anderes gesagt. Er hat den Jüngern gesagt, wisst ihr was, ich gehe und ich werde sterben am Kreuz. Und ja, ihr werdet mich alle im Stich lassen. Aber wisst ihr was, ich werde auferstehen. Ich werde auferstehen. Er hat ihnen diese Hoffnung mitgegeben in die Zeit der Trübsal, in die Zeit des Leidens. Er hat gesagt, ich werde auferstehen. Und er hat zu Petrus besonders gesagt, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann zurückkehrst, wenn du umkehrst, wenn du zurückkehrst zum Vertrauen in mich, nicht Vertrauen in dich selbst, Vertrauen in mich, dann stärke deine Brüder, dann stärke deine Geschwister. Und das hat er getan. Jesus ist ihm begegnet und er ist zu den Jüngern gekommen und hat gesagt, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Und als die Jünger aus Emmaus kamen, haben die gesagt, wir haben den Herrn gesehen. Und sie haben geantwortet, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Er ist Simon Petrus auch begegnet. Der Nebel musste weichen. Die Dunkelheit. Wir haben es letztes Mal gehört, Jesaja 9. Die Dunkelheit bleibt nicht. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Jesaja 9, Vers 1. Peter hat uns das so klar vor Augen geführt. Die Dunkelheit unseres Lebens. Gott scheint hinein, kommt mit seinem Licht. Jesus, das Licht der Welt, kommt und leuchtet hinein. Und dadurch weicht das Dunkel. Die Finsternis weicht, Gebundenheit weicht. Heilung entsteht, Befreiung entsteht, Erneuerung entsteht, neues Leben. Große Freude steht hier, Jubel. Der Hintergrund, auf dem diese ganzen Verse hier geschrieben sind zur Zeit Jesajas, es war auch eine dunkle Zeit. Wisst ihr, wenn wir den Himmel betrachten manchmal und dann zieht so ein Gewitter auf, na, könnt ihr euch vorstellen, ne? Finstere Wolken türmen sich auf. Noch ist die Sonne da, ne? Noch ist alles hell. Und klar, ja, richtig schön geradezu, aber du siehst, wie die Wolken sich auftürmen und plötzlich so eine finstere Wand entsteht und sie kommt immer näher und du weißt, das geht gleich los. Gleich bricht es über uns herein. Und dann ist es da, das Ungewitter. Dann ist es da, die Finsternis. Du kannst sie schon fast anfassen. So dunkel ist es. Und hier ist es ja dasselbe. Jesaja spricht von dem, worin die Israeliten damals waren, wo drin die Juden im Südreich Juda waren. Kriegsgerüchte, Kriegsgefahr. Dunkelheit kommt über das Land. Und der Prophet Jesaja, haben wir gesehen in den letzten Kapiteln, erdeckt auf, was die eigentliche Finsternis ist. Die eigentliche Finsternis ist nicht der Krieg, der über sie heranrückt, sondern es ist die Ursache dieses Krieges. Und das sind ihre dunklen Herzen, ihre Herzen, die verdunkelt sind. Die Herzen, die sich abgewandt haben vom lebendigen Gott und von seinem Wort. Das, was über das Nordreich Israel kommt, was über auch Juda kommt, ist das Gericht Gottes über ihre Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Und was ist die Folge? Die Assyrer kommen, die große Weltmacht, die sich gerade ausbreitet zu der Zeit und die alles besetzt, die große Macht der Finsternis. Der Imperator, der alles unterwirft unter seine finstere Herrschaft. Der König von Assur. Und ja, das bedeutet für das Volk Gottes,
Da herrschen andere über uns. Mit ihren Regeln, mit ihren Göttern, mit ihren Maßstäben, die so ganz anders sind als die guten Ordnungen Gottes. Und das Leben wird völlig durcheinandergewirbelt. Und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Die guten Ordnungen Gottes, die Leben bringen, die Heil bringen, die Segen bringen, sie werden alle durcheinandergewürfelt. Und was entsteht im Volk Gottes? Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Schuldgefühle, Depression, Gottesferne. Haben wir alles gehört letztes Mal. Und dann kommt aber die Verheißung des Lichts. Jesaja empfängt diese wunderbare Verheißung. Gott wird aber mit seinem Licht kommen und durch diese Dunkelheit, durch diese Finsternis hindurchdringen und alles hell machen, alles erleuchten. Und hier in Vers 3 steht der Grund, warum sie sich so freuen können über das Licht. Hier steht es ausgesprochen, das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Wir lesen diese starken Bilder, das Joch. Das ist diese Stange, wo dann Lasten, womit Leute Lasten getragen haben. Ne? Und ja, das wird zerbrochen. Du musst diese Last nicht mehr tragen. Du musst nicht mehr bedrückt durch die Gegend rennen. Der Stock ihres Treibers, der dich die ganze Zeit schlägt und vorantreibt und in die Ecke treibt, der Stock ist zerbrochen. Er kann nichts mehr bewirken. Und der Stab auf ihren Schultern genauso. Und dann geht es jetzt hier weiter in Vers 4. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Ja, es sind diese starken Bilder vom Krieg und von den Soldaten, die so viel Unheil, so viel Leid, so viel Tod bringen. Und Gott sagt, das wird alles vernichtet werden. Und das erinnert an Jesaja 2, was wir gelesen haben, ein paar Kapitel zuvor, nochmal als Erinnerung, wo Gott schon einmal zu Jesaja gesprochen hat über das Ende der Tage und das Heil Gottes, was kommen wird, das Reich Gottes. Und wo dann in Vers 4 steht, im zweiten Teil des Verses, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Das, was jetzt über das Volk Israel kommt, der Krieg, all die schlimmen Dinge, die dieser Krieg mit sich bringt, die Dunkelheit, die Finsternis, das wird weichen. Es wird nicht mehr da sein. Gott wird regieren in Jerusalem. Durch seinen Messias, durch seinen König, in seinem Sohn wird er regieren und es wird Frieden sein auf dieser Erde. Kein Krieg mehr, nirgendwo auf dieser Erde. Auf keinem Flecken dieser Erde. In keinem Winkel. Sie werden das Kriegshandwerk nicht mehr lernen. Und wie er hier sagt, die Stiefel, die Mäntel der Soldaten, mit Blut getränkt, sie werden alle verbrannt werden, sie werden nicht mehr gebraucht. Und dann sagt er hier in Vers 5, denn, und das ist die Osterbotschaft heute, denn ein Kind ist uns geboren. Moment, war das nicht Weihnachten? Das mit dem Kind ist doch Weihnachten. Wir sind doch jetzt bei Ostern. Wisst ihr, das ist so eng miteinander verwoben, Weihnachten und Ostern, wisst ihr? Die Geburt und der Tod Jesu. Und Gott führt das hier bei Jesaja vor Augen. Er hatte ja schon in Kapitel 7 gesagt, ja, das ist das Zeichen. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und sie werden ihn nennen Immanuel, Gott mit uns. Dieses kleine Baby. Oh, wir haben so viele Babys gerade in der Gemeinde. So viele junge Ehepaare, die Kinder bekommen haben. Und mir geht das Herz auf, wenn ich diese kleinen Würmlein sehe und vielleicht sogar mal in die Hand nehmen darf. Ausnahmsweise mal. Ich könnte sie knuddeln und abknutschen, aber das lasse ich dann natürlich. Ein Kind ist uns geboren. Wisst ihr, das ist die Botschaft. Wir haben letztes Jahr, wisst ihr noch, als der Krieg anfing, da haben wir Hohelied gelesen. Ich habe gesagt, das ist doch komisch, ne? Dass Gott uns im Angesicht des Krieges Liebeslyrik zu lesen gibt. Aber das ist genau unser Gott. Er kommt mittendrin, völlig unerwartet, völlig unpassend, völlig klein und schwach. So ein kleines Baby, was soll das bewirken gegen die Dunkelheit, gegen die Finsternis? Wie kann dieses kleine Baby ein Licht sein? Ja, es lässt die Herzen aufleuchten, dieses kleine, neue, junge Leben, ganz frisch in die Welt hineingekommen, rein, ohne Sünde, durch den Heiligen Geist gezeugt. Ein Kind ist uns geboren, klein und schwach. Wisst ihr, Peter hatte letztes Mal auch so schön darauf hingewiesen, ne? Der Tag Midians. Gideon. Was sagt der Engel zu Gideon, als er ihn berufen hat? Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Was hat dieser tapfere Held gerade gemacht? Er hat seine Ernte irgendwie versteckt und hat versucht, die irgendwie zu dreschen in der Kälte, das heißt in eigentlich so einer Vertiefung, wo Weintrauben reingeschüttet wurden und zerstampft wurden, um Wein herzustellen. Da hat er das Getreide reingepackt, um schön versteckt zu bleiben. Aber normalerweise, wenn du Getreide dreschst, dann machst du das auf einer Erhöhung, wo der Wind drüber geht, damit die Spreu dann auch weggeweht wird. Also er hat da sein Getreide gedroschen aus Angst vor den Midianitern. Er war völlig voll von Angst. Und wenn du seine Rede weiterliest in Richter 6, dann siehst du, er war voller Zweifel. Ja, die alten Geschichten, Gott hat unser Volk aus Ägypten herausgerettet. Wo ist denn Gott jetzt? So war Gideon drauf. Aber der Engel hat zu ihm gesagt, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Warum? Weil er das gesehen hat, was Gott aus ihm machen würde. Nicht auf seine Schwachheit, seine Unfähigkeit, seine Unvollkommenheit, seinen Unglauben gesehen, sondern auf das, was Gott aus ihm machen würde. Und dann, als sie diesen Krieg geführt haben, ne, gegen die Midianiter, und er die Soldaten gesammelt hat, und was hat Gott gesagt? Das sind zu viele. Ich möchte gerne weniger. Ne, darf es noch ein bisschen mehr sein? Nein, darf es noch ein bisschen weniger sein? Ja, noch weniger. Schick alle nach Hause, die nicht kämpfen wollen. Die sollen mal schön zu Hause bleiben. Ja, und die jetzt kämpfen wollen, die bereit sind zum Kampf, die bereit sind, in den Krieg zu ziehen, das sind mir auch noch zu viele. Ne, und dann hat er dieses komische Zeichen gegeben und dann sind 300 am Ende übrig gegeben gegen eine riesige Armee. Und warum? Weil diese 300 Mann jetzt so krasse Kämpfer waren, weil die so krass drauf waren? Nein, Gott wollte sich selbst verherrlichen. Und sie haben gar nicht gekämpft. Sie haben ja gar nicht gekämpft. Gott hat für sie gekämpft. Und wisst ihr, das daran hat Peter erinnert und genau dasselbe am Kreuz von Golgatha. Jesus als der Schwache, ganz schwach ist er geworden am Kreuz. Und er hat den größten Sieg errungen. Und Paulus beschreibt das so in 1. Korinther 1. Sagt Paulus 1. Korinther 1, Vers 22 lese ich mal. 1. Korinther 1, Vers 22. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, ist es Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und dann sagt er noch im Blick auf die Gemeinde, seht eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was zunichte, damit er, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Und so hat er seinen Sohn in diese Welt gebracht, als kleines Baby, schwaches Baby, verfolgtes Baby. Und hat ihn groß werden lassen, zu einem Mann werden lassen, vollmächtig im Wort und im Werk, ja, aber dann ganz schwach geworden am Kreuz, in Angst und Not. Und doch voller Kraft in der Liebe, in der Hingabe. Und in dieser Schwachheit hat Gott alle Macht, alle Stärke dieser Welt, die sich aufplustert. Der Satanismus ist eine Weltanschauung, die das Starke verherrlicht. Den starken Menschen, unabhängig von Gott. Ich bin stark. Und Gott hat gesagt, nein, das ist nicht das, was ich suche. Ich nehme das, was ganz schwach ist und zeige, dass ich die Liebe bin. Und die Liebe ist stärker in ihrer Schwachheit, in ihrer Zerbrechlichkeit, in ihrer Verwundbarkeit, ist sie stärker als alles, was sich groß macht und groß heraus tut. Und so hat er ja auch der Schlange gesagt, ne? Es wird am Anfang, 1. Mose 3, hat er gesagt, es wird ein Kampf sein zwischen dir, Schlange, zwischen der Schlange und der Frau. Die Schlange greift die Frau an. Der Mann, der berufen ist, zu kämpfen, stark zu sein, sich vor die Frau zu stellen, er wird nicht angegriffen, die Frau wird angegriffen. Und der Nachkomme der Frau, interessanterweise, wird das so beschrieben. Zwischen deinem Nachkommen, deinem Samen und dem Samen der Frau, dem Nachkommen der Frau. Interessant, dass Gott das so formuliert in 1. Mose 3, Vers 15. Und darin erfüllt sich auch, ein Kind ist uns geboren. Die Jungfrau wird schwanger werden. Es ist der Mann, der geboren wurde von einer Frau, der aber keinen Vater hat, beziehungsweise dessen Vater Gott im Himmel ist. Und so heißt es dann auch in Moment, jetzt muss ich mal gucken, Galater 4, können wir mal aufschlagen, Galater 4. Mal gucken, ob die Zeit. Galater 4. Und Vers 4. Als die Fülle der Zeit kam, als der entscheidende Zeitpunkt kam, es gibt solche besonderen Momente in der Zeit. Ja? Viele Jahre scheint alles ganz normal zu laufen, aber dann gibt es diese besonderen Momente in der Zeit. Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Dieses Loskaufen, das bezieht sich auf ja ein Sklaventum. So wie das Volk Israel in der Sklaverei war, so sind die Menschen versklavt. Und hier steht unter dem Gesetz, das Gesetz Gottes ist gut, aber weil wir schwach sind aus unserem Fleisch, weil die Sünde stark, eine starke Macht in uns ist, können wir das Gesetz nicht halten. Und was bewirkt das Gesetz dann nur? Verurteilung, Verdammung. Und wir sind unter so einer Last und so unter so einem Druck. Aber Jesus ist gekommen, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan. Ja, er hat auch unter dem Gesetz gelebt und hat das ganze Gesetz gehalten. Und hat uns durch sein Blut losgekauft. Das heißt, dass er alles erfüllt hat. Es ist vollbracht, hat er am Kreuz geschrien. Ich habe es erfüllt. Für dich, für mich, für uns alle hat er es erfüllt, das Gesetz. Sodass wir jetzt Kinder Gottes sind. Jeder einzelne von uns, der du an Jesus glaubst, du bist ein Kind Gottes, ein geliebtes Kind Gottes. Unabhängig davon, was du in deinem Leben getan hast, unabhängig davon, was du auch noch tun wirst. Du bist ein Kind Gottes und zwar durch den Geist Gottes. Hier steht es, weil ihr aber Kinder seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn oder Tochter, so auch Erbe durch Gott. Was für ein großartiges, was für ein großartiges Geschenk hat er uns gegeben, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das gilt für dich, das gilt für mich heute. Gott hat seinen Sohn in die Welt gegeben. Ja, er hat ihn hingegeben, sodass er am Kreuz gestorben ist für dich und für mich. Und er ist auferstanden, um dich, dir ewiges Leben zu geben. Im Glauben an ihn kannst du es empfangen. Und in Römer 8, Vers 31 lesen wir ein paar Seiten vorher. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, Gott mit uns, Immanuel, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Keiner kann Anklage gegen dich erheben. Du brauchst dich nicht mehr zu verteidigen in deinem Leben. Du musst niemandem mehr irgendwas beweisen. Du musst Gott noch nicht mal mehr irgendwas beweisen. Du bist frei. Du bist ein freies Kind Gottes im Glauben an Jesus, weil er es für dich getan hat. Nicht aus deinen eigenen Werken, sondern aus dem Glauben an Jesus hast du ewiges Leben, bist ein Kind Gottes, im Vertrauen auf ihn. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Ja, er ist nicht nur auferstanden, sondern aufgefahren in den Himmel. Himmelfahrt kommt ja noch, ne? Er sitzt zur Rechten Gottes, das bedeutet, er hat seine Herrschaft angetreten im Himmel. Wie er gesagt hat zu den Jüngern nach seiner Auferstehung, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und in Offenbarung 19, Vers 16, wenn er dann aus dem Himmel herabkommt, wird er genannt König der Könige, Herr der Herren. Und das ist er jetzt schon. Lass uns noch mal zurückgehen in Jesaja 9. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Wie bitte? Jesaja 9? Wie bitte? Also, okay. Eieiei. Oh Herr, schenk Gnade. Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ist es nicht viel zu schwer, die Herrschaft der ganzen Welt auf den Schultern eines kleinen Kindes? Ja, Jesus ist zerbrochen am Kreuz unter der Last dieser Welt. Aber die Kraft Gottes hat sich gezeigt. Er ist auferstanden. Er regiert. Und seine Herrschaft ist eine ganz andere Herrschaft als die Herrschaft in dieser Welt. Jesus hat mal gesagt, die Regenten dieser Welt, die halten ihre Völker nieder mit Gewalt. Wie regieren die Menschen? Wie üben sie Macht aus? Mit Gewalt, mit Druck. Sie wenden alle möglichen Mittel an, um Menschen unter ihrer Knute zu halten. Aber wie regiert der Herr der Herren, der König der Könige? Er sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Und so soll es auch unter euch sein. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Heerscharen, wird dies tun. Wir haben es vorhin gesungen. So ein schönes Lied, ne? Er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist derjenige, der alle Weisheit ist. Paulus sagt, Jesus ist uns gemacht zur Weisheit. Für alle, die glauben, ist Jesus die Weisheit Gottes. Du findest in ihm alles, was du brauchst an Weisheit, in seinem Wort. Er hat so weise Worte gesprochen. Die Leute, die ihn gehört haben, haben gesagt, der lehrt hier ganz anders als die Schriftgelehrten. Das ist ein ganz anderer Lehrer. Und Jesus ist auferstanden, er ist aufgefahren zum Himmel, aber er hat seinen Geist gesandt. Er hat gesagt, ich sende euch einen so wie mich, den Heiligen Geist. Und so haben alle Gläubigen empfangen den Heiligen Geist. Und ja, der Heilige Geist lehrt uns. Und so sagt Jesaja später dann auch, es ist diese Kraft, diese Stimme, die sagt, hey, wenn wir rechts abdriften, hey, komm zurück auf den Weg. Und wenn wir links abdriften, komm zurück auf den Weg. Ich leite dich mit meinen Augen, sagt Gott. Es ist der Heilige Geist, der die Gläubigen leitet. Ihr habt niemanden nötig, dass ihr gelehrt werdet. Die Salbung ist auf euch. Ihr dürft es lernen, ihr dürft es empfangen. Aber es ist immer auch zusammen mit seinem Wort. Lest das Wort. Es gehört zusammen. Das Wort, was Gott durch den Heiligen Geist offenbart hat. Und der Heilige Geist, den ihr empfangen habt durch Jesus. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er zeigt dir, er führt dich durch das Leben. Er leitet dich richtig. Er ist der starke Gott. In Zacharia sagt er, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Es ist nicht die äußerliche Stärke, wie wir gesehen haben, das kleine Kind, der schwache, zu Tode gefolterte Jesus am Kreuz, der gekreuzigte Christus. Das ist keine Stärke nach außen hin. Aber er ist dennoch der starke Gott, dessen Wort Leben schafft, neues Leben, wie wir gehört haben in dem Zeugnis. der mit seiner Liebe Menschen umwandelt und erneuert auf eine Weise, wie wir es uns nicht vorstellen können. Der starke Gott, der am Ende sagt, siehe, ich mache alles neu. Er ist der Vater der Ewigkeit. Wir alle haben Väter. Wir haben alle so unsere Vorstellung von dem, was ein Vater ist. Und wisst ihr, viel zu oft erliegen wir dem Kurzschluss, dass Gott ein Vater ist, wie wir sind, wie unsere Väter sind. Aber das ist nicht so. Gott ist anders als unsere leiblichen Väter. Er sagt es hier zum Beispiel in Matthäus 7. Da sagt Jesus und ermutigt uns, als Kinder unseres Vaters im Himmel, durch ihn sind wir auch Kinder des Vaters im Himmel, wie wir gelesen haben, wenn wir seinen Geist empfangen haben. Wir können kommen, wir dürfen bitten, wir dürfen anklopfen und Gott gibt so gerne, sagt er. Und in Matthäus 7, Vers 9 sagt er, welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben. Ich weiß nicht, ob irgendwer das mal erlebt hat unter uns. Vielleicht der ein oder andere, der einen ganz furchtbar schlimmen Vater gehabt hat. Aber die allermeisten von uns, die haben doch das vielleicht so erlebt, selbst so schlimm mein Vater auch war. Aber wenn ich ihn um ein Brot gebeten habe, da hat er mir Brot gegeben. Und dann sagt Jesus zu allen, zu den Jüngern, zu allen, die da drum herum stehen, keiner ist ausgenommen. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, er ist ganz offen und ehrlich mit uns. Ja, ich bin nicht gut, ich bin kein guter Vater. Hab so viel versagt an meinen Kindern. Aber das habe ich doch hingekriegt, mit Gottes Hilfe, dass ich ihm, wenn sie um ein Brot gebeten haben, ihnen auch Brot gegeben habe. Die eine oder andere gute Gabe konnte ich meinen Kindern geben durch die Gnade Gottes. Aber Jesus sagt, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Er ist so viel größer, so viel besser. Ja, er ist gut, durch und durch. Keiner ist wie er. Er ist der gute Vater im Himmel. Und er liebt seine Kinder. Er ist ewig dieser gute Vater, der für seine Kinder sorgt. Er weiß, was du brauchst und er kümmert sich darum. So sagt Jesus das. Ja, noch mehr. Er ist der Vater. Und das sagt er uns in Matthäus 5, hier kurze Zeit davor, sagt er in Vers Kapitel 5, Vers 44, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne, damit ihr Kinder eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist das Wesen, der Charakter unseres Vaters, ist Güte, Gnade, Barmherzigkeit. Und das passt zu dem, wie Jesus uns dann im Gleichnis vom verlorenen Sohn den Vater vorstellt. Er sagt, ja, der Vater lässt diesen ungerechten Sohn ziehen. Er gibt ihm das Erbe, er zahlt ihm das Erbe aus. Ja, er ist auch gut zu den Tagelöhnern und daran erinnert sich später der verlorene Sohn. Na, Schweinekuhle. Mensch, mein Vater ist gut zu allen. Ob sie nun eine bedeutende Position in seinem Leben haben, seine Kinder sind, oder ob es einfache Tagelöhner sind, die er nur einmal im Leben sieht. Er ist immer gut. Das lohnt sich. Vielleicht gehe ich doch lieber zurück und finde Gnade bei ihm und Güte. Auch wenn ich weiß, dass ich aufgrund meiner Sünde nicht mehr als Sohn nach Hause kommen kann. Und was zeigt uns Jesus? Der ewige Vater, er öffnet seine Arme. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Je und je, komm in meine Arme. Ich will dich drücken an mein Herz und möchte dich mit meiner Liebe beschenken. Das ist unser ewiger Vater. Und wir sehen ihn in Jesus. Ein Kind ist uns geboren. Es ist der Vater. Jesus sagt, du willst wissen, wie der Vater ist? Einer seiner Jünger hat zum Schluss gesagt, oh, Jesus, wir wollen den Vater, zeig uns den Vater und es reicht uns. Und er sagt, Mensch, so lange sind wir jetzt schon unterwegs, Philippus, und du hast immer noch nicht begriffen, dass du ihn siehst, dass du ihn vor dir hast. Ich und der Vater, wir sind eins. In mir siehst du den Vater. Er ist der ewig Vater. Er will ewig Vater für dich sein. Und diese Gnade und Barmherzigkeit und Güte, damit will er dich beschenken. Das hat er für seine Kinder. Er will dich wirklich segnen, weil er der ewige Vater ist. Und noch ein Name wird genannt, Fürst des Friedens. Oh, wie wunderbar ist sein Friede. In Römer 5 wird uns gesagt, dass wir Frieden haben mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch Jesus kannst du Frieden haben mit Gott. Ich weiß nicht, wie du mit Gott stehst, ob du sein Kind geworden bist, ob du diesen Frieden Gottes empfangen hast, dass du weißt, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, egal was kommt, er ist für mich. Egal, was mir auch passieren mag im Leben, was für schlimme Dinge in meinem Leben passieren werden, er ist mein Gott, der für mich ist, mein ewiger Vater, mein wunderbarer Ratgeber, mein starker Gott, er ist für mich. Egal, was ich vielleicht auch für Fehler machen werde in meinem Leben, was ich alles falsch machen werde, er ist mein ewiger, ich kann immer zu ihm kommen. Ich finde immer Vergebung und Gnade bei ihm. Wenn du diesen Frieden empfangen hast, dann lobe ihn, preise ihn, bete ihn an dafür. Juble darüber. Heute an diesem Tag, er ist auferstanden, er lebt. Er ist dein ewig Vater, dein Friedefürst. Und wenn du es noch nicht empfangen hast, dann komm zu Jesus, wie Peter letzte Woche gesagt hat, komm zu Jesus. Er will dir so gerne seinen Frieden schenken, den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und das ist es auch. In der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Bedrängnis, sagt Jesus. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich gebe euch meinen Frieden in diesen Nöten dieser Zeit. Wenn du in Angst und Schrecken bist, wenn du in Not bist, komm zu Jesus im Gebet. Bring ihm all das in Bitten und Flehen. Bring alles vor ihn. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird dein Herz und dein Denken bewahren in Christus Jesus. Er ist der Friede, der Fürst des Friedens. Und er wird Frieden machen. Und der Friede, der hier anfängt, der wirkt sich auch auf unter uns. Er sagt, er hat den Frieden geschaffen, auch zwischen denen, die verfeindet waren. Zwischen Juden und Heiden. Er schafft es, dass Juden und Araber in Israel zusammen in einer Gemeinde denselben Herrn und König anbeten. Ist das nicht krass? Das kann nur Jesus. Er ist der Fürst des Friedens. Er wird Frieden bringen. Er bringt jetzt schon Frieden allen denen, die glauben. Und er wird Frieden bringen unter seinen Kindern. Und der Friede wird sich ausbreiten. Und wenn er wiederkommt, dann wird er ein Friedensreich errichten. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Ja, er ist ein gerechter König. Er stellt die Gerechtigkeit wieder her. Er stellt das Recht wieder her, dass das Recht und Gerechtigkeit beides zusammengehört, zusammenpasst. Dann hast du keinen ungerechten Lehrer mehr. Dann hast du keinen ungerechten Richter mehr. Dann hast du keine ungerechten Eltern mehr. Dann hast du keine ungerechte Regierung mehr, sondern da herrscht Gerechtigkeit, weil Jesus regiert. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Das bedeutet, Gott ist mit Leidenschaft dabei. Das ist seine Leidenschaft, dass das Reich Gottes kommt. Und er möchte uns, wie wir heute gehört haben, diese Leidenschaft auch ins Herz geben. durch seinen Geist. Sein Geist ist ein Geist, der brennt. Und Gott sagt, seid brennend im Geist. Lass uns ausstrecken danach, dass uns der Geist Gottes erfüllt und die Sehnsucht nach seiner Herrschaft, dass Jesus König ist, zuerst in meinem Leben. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst in meinem Leben, in meinem Umfeld und auf dieser ganzen Welt, dass wir beten, Herr, dein Reich komme. Jesus, komme du, regiere in mir, regiere in dieser Welt. Diese Leidenschaft, die Gott hat, lass uns danach ausstrecken, dass Gott uns mit dieser Leidenschaft erfüllt. Amen.